Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Blonde Locken und ein verschmitztes Lachen. Dass Rex Beers, der Schalk im Nacken saß, das lassen die Fotos von ihm als junger Mann vermuten. Spears, der heute ein beschauliches Leben in Adelaide in Australien führt, war einer der vielen typischen Draufgänger der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts, die sich von nichts und niemand stoppen ließen. Er war Speerwerfer und wollte für Australien bei den Olympischen Sommerspielen 1964 in Tokio antreten und flog zu einem Wettkampf nach London, um sich für sein Team, für seine Nation zu qualifizieren. Doch dort schied er zu seiner großen Enttäuschung schon in der Qualifikation aus und erreichte noch nicht mal das Finale. Und dann kam es noch dicker. Ihm wurde auch noch das gesamte Geld gestohlen und so saß er völlig mittellos in der englischen Hauptstadt fest. Und das ausgerechnet jetzt, wo seine kleine Tochter in wenigen Tagen ihren Geburtstag feiern würde. Ohne ihn ausgeschlossen. Der 22-Jährige entschied sich, sich per Post in einer hölzernen Kiste nach Australien schicken zu lassen. Blinde Passagiere gibt es heute auch immer wieder, aber heute können sie nicht mehr in den Frachtraum gelangen, sondern müssen sich meistens im Radkasten verstecken und werden es kaum überleben. Doch 1964 war das alles noch etwas anders. Dort gab es noch keine Ängste und keine Terroranschläge und die Kontrollen waren deutlich laxer. Und so ging er in der Kiste ohne Problem als Gepäckstück durch. Ein Freund, der Engländer John McScorley, half ihm nämlich und zimmerte ihn eine hölzerne Kiste, die ihn in seine Heimat zurückbringen sollte. 1,50 Meter mal 90 Zentimeter mal 75 Zentimeter und ein fiktiver Adressaufkleber für Perth. Spears war mit Gürteln und Haltern in der Kiste angeschnallt, damit er nicht umherkullern konnte. Die Kiste ließ sich vorn und hinten öffnen, so dass er in unbemerkten Momenten im Frachtraum herausklettern konnte. Ich bin einfach in das Ding rein und los. Vor wem hätte ich mich fürchten sollen? Ich habe doch keine Angst vor der Dunkelheit, sagte der heute 80-Jährige mal der BBC. Er packte seinen Pass, zwei Plastikflaschen, eine zum Trinken und eine für den Urin, Dosen mit Essen sowie eine Decke, ein Kissen und eine Taschenlampe ein. In der Woche vorher aß er reichlich wenig, um seine Körperfunktion weitgehend herunterzufahren. Zwischendurch unterwegs hatte er 24 Stunden Verspätung wegen dicken Nebels und in Mumbai in Indien ließen ihn die Flughafenmitarbeiter in der Mittagshitze mehrere Stunden auf dem heißen Rollfeld stehen. Spears war kurz davor zu dehydrieren. Es war heiß wie in der Hölle und so zog ich alle meine Kleidung aus, sagte er später. Bei so einem Satz frage ich mich immer, wie könnt ihr wissen, wie heiß es in der Hölle ist? Wäre es nicht lustig gewesen, wenn sie mich gerade da erwischt hätten? Doch Spears blieb unentdeckt und nach 63 Stunden kam er tatsächlich in Perth in Australien an. Er befreite sich aus der Kiste und marschierte mit seinem Pass durch die Kontrolle. Per Anhalter fuhr er schließlich nach Adelaide und schaffte es nach Hause zum Geburtstag seiner Tochter. An die Öffentlichkeit geriet die Geschichte schließlich, weil Spears vergaß, seinem Freund McScorley Bescheid zu geben, dass er gut angekommen war. Dieser alarmierte nämlich nach ein paar Tagen panisch die Behörden, weil er ja dachte, seinem Freund könnte etwas zugestoßen sein. Und so kam die Geschichte ans Tageslicht. Die Geschichte schrieb er später auf unter dem Titel Out of the Box, the Highs and Lows of a Champion Smuggler, auf Deutsch Raus aus der Kiste, die Höhen und Tiefen eines Meisterschmugglers. Zu Weihnachten, liebe Gemeinde, wird eine ganz ähnliche Geschichte erzählt. Es ist die Geschichte von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und ich möchte so sagen, dass Gott sich quasi auch in seinem Sohn verschickt, um bei uns, seinen Menschen, anzukommen. Klein, in einem Holz, möglichst unerkannt. Schauen wir uns das mit drei Schritten etwas genauer an. Erstens, Weihnachten beginnt mit der Sehnsucht. Das Ziel dieser ganzen Aktion, dieses Australiers, war es ja, beim Geburtstag seiner Tochter zu sein. Er liebte sie als Vater über alles und das war ihm viel mehr wert als alles andere. Und dafür ließ er sich diesen Trick mit der Kiste einfallen. Er wollte einfach bei ihr sein und das rechtzeitig zum Geburtstag. Nicht anders, liebe Gemeinde, ist es eigentlich auch bei Gott. Auch er hatte Sehnsucht nach seinen Menschen, nach uns, die doch mehr ihre eigenen Wege gingen und dabei waren, ihn immer wieder zu vergessen. Macht, Geld und Individualismus gewinnen immer mehr die Oberhand, wenn Gott nicht mehr da ist. Damals wie heute, das war vor der Geburt Jesu nicht anders als heute im Jahr 2021. Doch Gott gibt nicht auf. Seine Sehnsucht nach der Gemeinschaft mit seinen Menschen ist unendlich groß. Er will sie retten und ihnen einen Weg aufzeigen für Zeit und Ewigkeit. Diese Sehnsucht grenzt an Verrücktheit, denn eigentlich wollen die meisten Menschen ja gar nichts mit ihm zu tun haben. Und der Plan, den Gottes Sehnsucht entwickelt, ist auch völlig verrückt. Und das hängt eigentlich ganz und gar mit Gottes Liebe zusammen. So verrückt vor Liebe zu uns ist er, dass er diesen Weg wählt, um vom Himmel auf die Erde zu kommen und die Ewigkeit mit der Zeit zu tauschen. Liebe, das wissen wir, macht immer wieder verrückte Sachen, die mit Logik und Vernunft nicht zu erklären sind. Was es da an Ideen gibt und kreativ Menschen auf einmal werden, wenn sie verliebt sind, es ist unglaublich. Ja, man ist verrückt vor Liebe im wahrsten Sinne des Wortes, verrückt. Irgendwie ein Stück aus der Spur, irgendwie ab von der Normalität. Genauso ist Gott. Was dieser Sehnsucht folgt, ist ja mit Logik und Vernunft nicht zu erklären. Zweitens. Weihnachten beginnt mit einem Kind. Ich habe schon gesagt, Gott verschickt sich quasi selbst in seinem Sohn. So wie Rex Spears sich eine Kiste aus Holz bauen lässt, sich ganz klein macht, um unerkannt zu bleiben, so macht es auch der lebendige Gott. Er kommt in einer Krippe und in einem Stall aus Holz auf diese Welt. Und in diesem Kind liegt seine ganze Sehnsucht drin. Es ist keine Machtdemonstration. Hier komme ich, jetzt alle mal hören, so läuft es. Alle hören auf mein Kommando. Nein, es ist ganz anders. Es ist genauso unerkannt, versteckt irgendwo, so wie bei diesem Australier, den niemand bemerkte, weder unterwegs in der Luft noch an den Flughäfen, auch nicht in Australien. Gott entscheidet sich für ein Kind. Nichts Großes, sondern was Kleines. Nichts Lautes, sondern was Leises. Nichts Spektakuläres, sondern etwas Unscheinbares. Nichts Mächtiges, sondern etwas Schwaches. Nichts Offenes, sondern etwas Verborgenes. Nicht im Römischen Reich, in Rom, wo der Kaiser regiert, sondern in Israel am Rand des Römischen Reiches. Dort begann die Geschichte, die diese Welt veränderte. Nicht in Jerusalem, wo regiert wurde, sondern in Bethlehem, in einem kleinen Dorf, fand die Geburt statt. Nicht in einem Hotel, sondern in einem Stall geschah es. Und die Mutter war Maria, eine junge Frau, die Gott sich auserwählte, unbekannt, die sich noch keine Meriten erworben hatte. Wären andere Frauen nicht viel eher dafür geeignet und qualifiziert gewesen als gerade Maria? Und dann nahm die Geschichte auch noch in Nazareth seinen Anfang. wo die Menschen nicht gerne wohnen wollten, denn es kursierte der Satz, was kann schon aus Nazareth Gutes kommen? Wer will schon dorthin? Und wer waren die Ersten, die Geburt mitbekamen? Die Einfachsten der Einfachen, Hirten. Es waren nicht die Mächtigen, die Klugen, die Weisen, die Reichen und Schönen dieser Welt, sondern die Hirten, die so ganz anders sind und außerhalb des Dorfes arbeiteten. Und dann nicht am helllichten Tag, sondern mitten in der Nacht. Unscheinbarer geht es überhaupt nicht mehr. Doch das war Gottes Plan, sich selbst verschicken und möglichst unauffällig. Wer soll das begreifen? O Wunder, o Wunder. Das alles ist nicht standesgemäß und kann man eigentlich auch nicht ernst nehmen. Und dann diese lächerlichen Würdezeichen, die der Engel den Hirten ankündigt. Die Zeichen sind Windeln. Weniger geht auch nicht, finde ich. Ein fremder Gedanke ist es, dass die Welt und unser Leben nicht gerettet werden durch die Macht der Mächtigen. Fulbert Stefensky schreibt einmal, die Liebe, die sich gleich macht mit dem Geliebten, sie ist die erlösende Kraft. Und drittens, Weihnachten beginnt mit dem Staunen. Wenn Gott zu den Menschen kommt, lauten die ersten Worte stets, fürchte dich nicht oder fürchtet euch nicht. Das waren die ersten Worte der Engel, der Boten Gottes, wenn sie Menschen begegneten. So sprach der Engel Maria, der Engel Gabriel, als er zu Maria kam und ihr sagte, du wirst die Mutter des Gottessohnes werden. So sprach der Engel zu Josef, als der gerade Maria verlassen wollte. So sprach der Engel seine Worte an die Hirten auf den Feldern bei Bethlehem, fürchtet euch nicht. Wenn Gott kommt, braucht keiner Angst zu haben, vor einem Kind sowieso nicht. Ich habe mal gelesen, dass es in der Bibel in den unterschiedlichsten Variationen insgesamt 365 Mal fürchte dich nicht heißt. Bedeutet quasi für jeden Tag ein fürchte dich nicht. Gut, ein gutes Motto über jedem Tag, wenn wir aufstehen. Fürchte dich nicht. Wir leben in einer Zeit, in der die Ängste groß sind. Klima, Migration und vor allen Dingen Corona. Und Omikron scheint Delta in großen Schritten zu überholen. Wir wissen nicht, was kommt. Manche Meldungen machen große Angst, machen zumindest mal nachdenklich. Wie wird das weitergehen? Wird das jemals ein Ende haben oder geht das immer wieder von vorne los? Ängste sind da. Und auch Ängste vor dem Sterben, vor dem Tod. Vielleicht kennen Sie Menschen, die im Zusammenhang mit diesem Virus gestorben sind. Und sie beschäftigen sich ganz neu mit diesem Thema. Jeder von uns kennt auch seine Grundangst, die er hat. Doch an Weihnachten heißt es, fürchte dich nicht. Gott ist da, an deiner Seite. Egal, was kommt, geht und passiert, sei getrost und gelassen. Es ist gut, dass uns das immer wieder gesagt wird. Es reicht anscheinend nicht einmal aus zu hören, fürchte dich nicht, wir brauchen es immer wieder. Im Weihnachtslied, ich stehe an deiner Krippe hier, heißt es in der vierten Strophe, ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen. Und weil ich nun nichts weiter kann, bleib ich anbetend stehen. O, dass mein Sinn ein Abgrund wär und meine Seel ein weites Meer, dass ich dich möchte fassen. Das Wort anbetend können wir auch mit dem Wort staunend übersetzen. Ich gehe nicht einfach vorüber, werfe mal schnell einen Blick auf das Ganze, bleibe kurz stehen, mache ein Bild mit meiner Handykamera, damit ich das Bild drin habe und gehe einfach weiter. Nein, ich staune vor diesem Kind, in dem Gott sich selbst so klein gemacht hat und in dem er sagt, fürchte dich nicht. Alle, die diesem Kind begegnet sind, sind verändert zurückgegangen. Die Hirten, die gingen singend und jubelnd wieder an ihre Arbeit zurück. Die drei Könige gaben ihre Geschenke ab und gingen auch verändert wieder zurück in ihr Land. Und bei Maria heißt es so schön, sie behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Staunen ist angesagt über das Wunder der Weihnacht. Lasst uns innehalten und in diesem Weihnachtswunder, in diesem Kind in der Krippe, Gottes Sehnsucht nach uns sehen. Die Liebe, die sich verschenkt. Und lassen wir diese Liebe und dieses Kind an uns ran, damit es uns verändern kann und damit wir mit diesen Worten in unseren Alltag zurückkehren können. Fürchte dich nicht, fürchtet euch nicht, ich bin da. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.